Ihr hört es schon, ich werde heute Abend der besseren Verständlichkeit halber in der Schriftsprache sprechen. Genau. Mein Thema heute Abend, auf der Suche. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen, wer mag. Und ich möchte euch noch den Predigttext aus Psalm 50 vorlesen. Wer möchte, darf natürlich seine Bibel vornehmen, sei das auf dem Mobiltelefon oder wo auch immer ihr die drauf habt. Höre mein Volk, lass mich reden, Israel, ich will wieder dich zeugen. Ich, Gott, bin dein Gott. Nicht deiner Opfer wegen klage ich dich an, sind doch deine Brandopfer täglich vor mir. Ich will von deinem Hause Stiere nicht annehmen, noch Böcke aus deinen Ställen. Denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde, es ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nichts davon sagen, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wolle oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Und das ist heute Abend eigentlich unser großes Motto. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Und ich möchte noch einmal kurz beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute Abend hier bist, in der Kraft deines Heiligen Geistes, und ich bitte dich, dass du wirklich hier das Wort übernimmst, dass du zu jedem Einzelnen sprichst, die und der heute Abend anwesend ist, auch alle, die diese Predigt hören werden, irgendwie übers Internet. Lass du wirklich jede einzelne Person irgendetwas mitnehmen, irgendetwas sehen und schmecken von deiner Freundlichkeit, allmächtiger Gott. Ich danke dir, dass du über dieser Versammlung bist und dass du sie segnest. In Jesu Namen. Amen. Ich habe schon gebetet. Mein Wunsch, mein Ziel ist es, dass jede und jeder von euch etwas mitnehmen kann an dem heutigen Abend. Es muss nicht von meiner Predigt sein. Alle, die hier anwesend sind, sind vielleicht hier, weil sie irgendwo ein bisschen oder sehr Durst oder Hunger haben. Das kommt hinterher, hinter euch dann. Aber bei uns in der Heilsame geht es ja darum, habt ihr bestimmt schon gehört, um Hand und Herz. Und wir drehen das heute Abend ein bisschen um. Ich werde zuerst mein Herz euch mitteilen und hinterher dürft ihr dann eben hinten selbst Hand anlegen. Auf der Suche, aber halt, manche von euch sind vielleicht nicht auf der Suche nach, wie Steve das genannt hat, Seelsorge oder jemand, der euch hegt oder pflegt, sondern ihr seid vielleicht gibt es eine Person, die hier ist und sich denkt, was ist das eigentlich für ein Kerl, der da vorne steht? So sehe ich oder so sah ich vor ein paar Jahren aus. Manche von euch haben diesen Einladungszettel genau gelesen. Manche von euch haben ihn vielleicht nicht mal gesehen. Steve hat, ich würde sagen, alle Punkte oder die meisten Punkte davon vorher erwähnt. Da steht schon mal was, wer dieser Alexander Haus ist. Leser des Infobriefs der Heilsarmee Aarau wissen mehr. Da stehen auch Dinge drin. Und Steve hat es auch schon erwähnt, seit 2 Monaten ungefähr darf ich im Seelsorge- und Gefängnisdienst der Heilsarmee Schweiz mitarbeiten. Ich bin zuständig für die Region Mittelland und im Kontaktbrief des Gefängnisdienstes steht auch wieder was drin und wer das auch gelesen hat, weiß nochmals mehr über mich. Was ich euch aber schon vorab mitteilen möchte, ist ein kleiner Vorstellungsartikel, den ich für den Kontaktbrief geschrieben habe, den ich euch kurz auszugsweise vorlesen möchte. Mögen Sie Kuchen? Die tägliche Kaffee- und Kuchenzeit haben mein Leben zentral geprägt. Heimat ist für mich dort, wo nachmittags innegehalten wird, Kaffee und Kuchen serviert wird. Und kein Wunder eigentlich, bin ich doch ja eigentlich so eine Mischung aus Aargauer Rüebli-Torte, Aargauer Karottenkuchen und Schwarzwälder Kirschtorte. Auch fühle ich mich wohl in den mir heimischen Mittelgebirgen, natürlich dem Schwarzwald und auch dem Aargauer wie dem gesamtschweizerischen Kanton auch, aber dem Gebirge Jura. Kanton Jura mag ich zusammen mit meiner Frau auch sehr, sehr gerne. Wir waren dort schon öfters wandern. Ja, und dort in der Natur finde ich meinen Ausgleich, entweder alleine mit Gott oder mit Freunden oder mit meiner Frau. Dies beim Spazieren, beim Wandern, beim Trailrunning, wie das heutzutage heißt, das sind da die Leute, die in den Bergen rumjoggen. Also ich gehöre nicht zu den ganz Schnellen, die euch über den Haufen rennen, solltet ihr unterwegs sein. So gut bin ich nicht oder hoffentlich noch nicht oder wie auch immer. Oder in früheren Jahren war ich auch unterwegs im Sattel eines Mountainbikes. Mögen Sie zahlen? Ich bin, haben wir schon gehört, gut 50 Jahre alt, ich bin 48 Jahre alt und verheiratet. Seit über 40 Jahren bin ich mit Jesus unterwegs, meinem persönlichen Herrn und Heiland. Mehr als 30 Jahre, kann man das lesen? Okay, mehr als 30 Jahre in Evangelisation, Mission und auch in einem Kinderhilfswerk tätig gewesen. Seit rund 20 Jahren seelsorgerlich tätig. Im Kontaktbrief vom Gefängnisdienst wird dann stehen, rund 25 Jahre, das hat jetzt ja nicht so gepasst, schön 50, 40, 30, 20, okay. Und mit der Heilsarmee Schweiz darf ich seit 24 Jahren verbunden sein. Okay, das ist schon ein bisschen zu früh hier, aber 18 Jahre professioneller Arbeit in den Bereichen psychologische Beratung und Diagnostik sowie Seelsorge liegen hinter mir. Mein 15. Dienstjahr bei der Heilsarmee hat dieses Jahr am 1. Juni begonnen. Während 14 Jahren, Steve hat es schon angetönt, war ich im Heilsarmeeheim Obstgarten tätig in Rombach. Davon während 5 Jahren. Okay, während 5 Jahren in der Leitung der Standortseelsorge. Seit diesem Sommer arbeite ich für den Seelsorge- und Gefängnisdienst im Hauptquartier in Bern und mein Zuständigkeitsgebiet, das Schweizer Mittelland, erstreckt sich über die Kantone Aargau, Luzern und Solothurn. Und meine geistliche Heimat, Steph hat es auch schon angesprochen, wie auch meine offizielle Büroadresse, ist hier im Chor Aarau. Also das werdet ihr, wenn ihr diesen Kontaktbrief des Gefängnisdienstes abonniert habt oder das noch machen möchtet, werdet ihr das nochmals lesen können. Nun habt ihr etwas mehr gehört über mich. Auf der Suche, das stand ja schon auf der Einladung oder im Internet, über Sinn, Verständnis, Verständigung und Sprache möchte ich euch nun etwas mitgeben. Da machte Gott, der Herr, heißt es ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch Mose, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Es gibt auch die Übersetzung, die es eigentlich fast noch treffender ausdrückt, wo es heißt, so wurde der Mensch eine bedürftige Seele. Bedürftig heißt jetzt hier nicht, das ist jemand, der keine Chance hat im Leben, der immer jemanden haben muss, wie vorher jemand zu mir gesagt hat, der ihn bei der Hand nimmt, jederzeit. Nein, bedürftig bedeutet eigentlich, bedeutet zu viel oder könnte man auch übersetzen mit, er braucht etwas. Wir sagen auch, wir leben von allem oder von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Nun, was ich euch zu dieser Seele weiter sagen möchte, da möchte ich mit euch ein weiteres Wort anschauen vom Apostel Paulus im Römerbrief. Und da im Kapitel 12, ich glaube, da habe ich auch eine Folie mit dabei. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das betrifft jetzt die Menschen, die sagen, ja, ich glaube an diesen Jesus, ich glaube an diesen Gott. Sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wie schon gesagt, hier geht es ganz klar um die Menschen, die sagen, okay, ich kann mit Gott was anfangen, der sagt mir was und von dem lasse ich mir auch was sagen. Weil Paulus schreibt da an eine Gemeinde, an eine Kirche in Rom und ihm ist es da wichtig, dass die Gläubigen ihren Sinn ausrichtet oder damit sie prüfen oder verstehen können. Besser verstehen können, was im Wort Gottes steht oder was auch die Apostel weitergeben. Hier habe ich eine kleine Sprachlektion mitgebracht für euch. Das Wort Nefesh ist das hebräische Wort für Seele und das ist das, was ich vorher gelesen habe, dieses bedürftige Wesen, das etwas bedarf, das etwas braucht. Nefesh bedeutet aber nicht nur einfach Seele, wie wir das in der deutschen Sprache kennen, das Ding da innen, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Motivationen, sondern Kehle geht viel tiefer. Kehle, ich sage Kehle, ja. Die Seele im Hebräischen, das Nefesh, das ist auch die Kehle, dort, wo ich durchatme, wo mein Essen schlussendlich durchgeht und so weiter. Dann haben wir Neshama, die Geistseele. Das kenne ich persönlich nur vom Hebräischen her. Es gibt zwar im Griechischen das, was hinten dran steht, auch dieses Psychopneumatikum ist schlussendlich aber mehr ein Kunstwort, also eine Zusammenstellung, wie das denn ablaufen soll zwischen der Seele und dem Geist. Dann das Wort Ruach ist vielen von euch vielleicht ein Begriff, das übersetzen wir als Geist, was auch völlig richtig ist, Pneuma im Griechischen. Aber dieses Ruach ist nicht das, was die Hebräer, was die Israeliten unter dem verstehen, was wir unter Geist verstehen. Für sie geht es um diese Geistseele. Das ist das, was Gott ganz nahe kommt. Und die Verbindung zwischen dem, was ich jetzt, würden wir vielleicht sagen in Deutsch, was ich in mir habe, diese Seele, da ist dieser Ruach, ist die Verbindung. Manche von euch sagen jetzt vielleicht, oder denken, ich höre niemanden etwas sagen, halt, Ruach, das ist doch der Geist Gottes. Ruach heißt Geist. Und der Geist Gottes, der Heilige Geist, das hat einen klaren Begriff im Hebräischen auch, das ist Ruach Kodesh, der Heilige Geist oder der Geist der Heilige. Manchen von euch ist das ein Begriff, Kadosh, heilig. Kadosh, heilig ist der Herr. Und das wird beim Heiligen Geist, Ruach Kodesh, wird das da ausgesprochen. Im Hebräischen auch ganz, ganz wichtig ist das Lev, ist das Herz. Das kommt im Hebräischen enorm viel vor und könnte eigentlich wie so eine Verbindung sein oder anders genannt sein für Seele. Und dieses Lev, das bedeutet so enorm viel, das bedeutet so viel wie eben auch irgendwo die Seele, irgendwo auch der Geist, aber natürlich auch diese fleischerne Pumpe, dieser, wenn ich es richtig noch weiß, dieser größte Muskel in unserem Körper, der den Blutkreislauf zirkulieren lässt. Aber eben, ihr habt bestimmt auch schon gehört oder selbst gedacht, ja, das nehme ich mir zu Herzen, das geht mir ins Herz. Oder da ist es mir durchs Herz gefahren. Und ich denke, das kommt sehr wahrscheinlich aus dem hebräischen Denken oder eben von dem hebräischen Wort her. Und dann zu guter Letzt haben wir das Guf, oder wir würden vielleicht sagen, der Guf, der Körper, den gibt es im Hebräischen selbstverständlich auch. Und warum sage ich euch das alles? Was ihr hier seht, oben auf der Folie, das ist wiederum Hebräisch mit diesen Punkten und Strichen, das nennt sich der masoretische Text, damit in der Zeit, wo das Hebräische eigentlich als gesprochene Sprache ausgestorben war, man wusste, ja, wie soll man das alles betonen? Ve'ohevet et Yahweh Elohei, Pchol Lev, Pchol Nefesh, Pchol Meot. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und wie ich schon angesprochen habe, eigentlich handelt es sich hier um eine Wiederholung oder um, wie wir das aus dem Hebräischen kennen, aus der hebräischen Bibel, um eine Verstärkung von ganzem Herzen. Und das Herz ist ja auch Seele. von ganzer Seele, nochmal mit einem anderen Wort, und mit all deiner Kraft, Kol Meot. Schlussendlich geht es hier um den Körper. Die Seele, der Geist, wird auch bezeichnet als der innere Mensch im hebräischen Denken. Und der Guf, der Körper, ist der äußere Mensch. Also von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Inneren und mit all deiner Kraft, mit ganzem äußeren Menschen. Also schlussendlich diese Aufforderung hier im 5. Mose heißt eigentlich schlussendlich: mit allem, was du hast, gib alles, was du hast, für den Herrn. Und spannend finde ich hier, ich weiß nicht, ob ich das jetzt irgendwie anleuchten kann bei euch, im Hebräischen wird ja von rechts nach links gelesen. Und das erste Wort hier, ve'ohevet, du liebst, du wirst lieben. Und das nächste, das sind dann so zwei Buchstaben, das könnt ihr erkennen, das ist das Aleph und das Taf, der erste und der letzte Buchstaben des griechischen Alphabets. Und das heißt eigentlich du. Und wir kennen das vielleicht aus dem Neuen Testament, Jesus Christus, der erste und der letzte, das Alpha und das Omega. Alpha ist wiederum das A in der griechischen Sprache, das Omega ist, das, ist der letzte Buchstabe im Griechischen. Also eigentlich könnten wir oder sollten wir in Deutsch sagen, Jesus unser A bis Z. Würde ja auch toll klingen, nicht wahr? Und das Spannende ist hier, es wird alles immer auf den Herrn in Gegenüberform, in Du angesprochen. Also, lieben wirst du Jahwe, den Herrn, der ich bin. Jetzt wollen wir noch hier nicht stehen bleiben, noch etwas weitergehen. Wir kennen ja, und jetzt gehe ich mehr auf die griechische Sprache, die griechische und die deutsche Sprache ein, das Wort Psyche. Psyche, das ist den meisten bekannt, das ist so, keine Ahnung, ein Fachbegriff, eben der griechische Begriff halt für Seele. Das nächste Wort, das ist Therapeio, und das bedeutet so viel wie heilen, wiederherstellen, sich um jemanden sorgen, um seinen Gesundheitszustand vielleicht, der Versuch, jemanden zu fördern, einen Zustand zu verbessern. Und ihr seht hier auf der Folie schon, Seelsorge haben wir da, sich sorgen. Und dann das dritte Wort im Griechischen, Psychotherapeia, die Psychotherapie. Seelsorge. Wenn wir die beiden Sprachen miteinander vergleichen, wenn wir die Sprache verstehen, merken wir plötzlich, hey, da geht es ja ums Gleiche. Da steht nicht das eine dem anderen gegenüber. Also da geht es nicht eigentlich um, und das habe ich schon so oft gehört, um irgendeinen Kampf zwischen der Psychotherapie von den Psychiatern und den Psychologen und der Seelsorge des Pastors oder des Pfarrers, sondern eigentlich geht es um dasselbe. Und Viktor Frankl, das ist ein Begründer einer Psychotherapieschule, der hat das so erklärt. Er hat natürlich das Griechische wie das Deutsche gekannt. Er hat noch viel mehr Sprachen gesprochen, natürlich auch seine Muttersprache, das Hebräische. Er ist ein Wiener gewesen, natürlich spricht er Hebräisch. Nein, er war natürlich ein Jude und ist in seiner Zeit auch in das Konzentrationslager gekommen, hat es überlebt. Und er hat dieses eigentlich für mich so einfache Konzept aufgezeigt. Wenn jemand zum Arzt geht, das ist der Psychiater oder natürlich auch irgendein Arzt mit einer psychotherapeutischen Zusatzausbildung, dann möchte er doch Heilung seines seelischen Leidens oder eine Verbesserung seines seelischen Leidens erfahren. Und Viktor Frankl hat gesagt, das kann passieren, das ist der Pfeil nach oben, aber als positive Nebenwirkung könnte es auch sein, dass jemand Heil für seine Seele, Errettung für sein Leben erfährt. Denn eigentlich, so war es, als ich studiert habe, hat es geheißen, wenn irgendjemand kommt, nicht nur mit seinem Körper und seiner Seele, sondern auch von einem Gott spricht, irgendeine Religion oder ein religiöses Verständnis mitbringt, dann ist das als Ressource, als Quelle zur möglichen Heilung mit hineinzunehmen. Ob das nun der Psychiater, der Psychologe, der psychologische Berater oder wer auch immer selber in seinem Leben kennt oder nicht. Und genau dasselbe auf der anderen Seite ist möglich. Das haben vielleicht einige von euch schon erlebt. Eigentlich haben sie einen Priester, einen Seelsorger, einen Pfarrer, irgendjemand Geistliches angesprochen, um Heil, Errettung für sein Leben zu erfahren. Und es gab dann auch diesen Pfeil auf diese Seite rüber, eine Heilung oder eine Verbesserung eines seelischen oder körperlichen Leidens. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt, mir gefällt dieses einfache, aber eindrucksvolle Modell. Jesus hat gesagt, Jesus hat gesagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Was ist das für ein Ausspruch? Ja, natürlich für meine Freunde, wenn es wirklich meine Freunde sind, da gebe ich mein Leben schon hin. Können wir denken. Aber wenn es dann zur Praxis geht, bei Jesus können wir, dürfen wir, müssen wir lesen, dass es ihm dann schlussendlich doch nicht so einfach gefallen ist, naja, dann mache ich das halt, dann gebe ich mein Leben her. Liebe. Was ist Liebe? Liebe, die griechische Sprache gibt uns da so viel her. Wir kennen den Eros, Eros Ramazzotti zum Beispiel, aber Eros eigentlich das griechische Wort als Ausdruck für körperliche Liebe. Ein körperlicher Ausdruck von Liebe, ein zärtliches Streicheln, eine Handreichung, ein Schulterklopfen, das muss dann mit dem, was wir mit Erotik bezeichnen, gar nichts zu tun haben. Es gibt auch die Philia, die freundschaftliche Liebe. Du bist mein Freund, du bist meine Freundin. Und Bibelleser kennen auch die Agape, die göttliche oder, anders ausgedrückt, auch die selbstlose Liebe. Jesus war in selbstloser Liebe, hat er sich für uns aufgeopfert. Es gibt noch weitere, die griechische Sprache ist da im Betreff auf Liebe sehr breit gefächert. Es gibt die Storge, die familiäre Liebe. Oh, das ist mein Bruder, das ist meine Mutter, natürlich liebe ich die. Das ist die Storge. Oder die Pragma, pragmatisch kennen wir vielleicht, die beständige Liebe. Sie geht einfach weiter. Oder, das muss ich hier ablesen, die Philaftia, die Selbstliebe. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, so wie du dich selbst liebst. Die Selbstliebe ist, also auch schon in der Bibel erwähnt, ist eine Grundvoraussetzung. Auf der Suche über Heilung, Erlösung, Trost und das nicht nur suchen, sondern auch fündig werden. Und jetzt komme ich schon eigentlich zum Hauptteil, was ich euch weitergeben möchte. Über Heilung, auf der Suche nach Heilung. Wir kennen diese Geschichte, oder manche von uns kennen diese Geschichte. Jesus sagt zu Simon Petrus in der Zeit, nachdem Jesus schon wieder auferstanden war, Petrus hat ihn vorgängig verraten, sagte zu ihm, liebst du mich? Aber das, was Jesus gesagt hat, vorgängig haben wir ein paar Ausdrücke, griechische Ausdrücke von Liebe gehört, gesehen. Und das Neue Testament ist an den meisten Orten, in den meisten Stellen griechisch geschrieben. Und Jesus fragt eigentlich Petrus, Agapas me, liebst du mich mit dieser selbstlosen Liebe? Liebst du mich mit göttlicher Liebe? Und Petrus sagt darauf, Philo se, ich habe dich lieb, ich habe dich so lieb wie einen Freund. Wenn wir das in unserer deutschen, in der englischen oder französischen oder welcher Bibelübersetzung auch immer lesen, ist es mir immer so gegangen, warum steht diese Geschichte in der Bibel? Was soll das eigentlich? Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja, ich liebe dich. Liebst du mich? Ja. Für mich war das so sinnlos fast. Und dann habe ich mich aufs Studium zurückbesonnen, auf das Griechische, und musste sagen, oh, spannend. Und dann wird das Ganze nochmal wiederholt. Jesus zum zweiten Mal zu Simon. Liebst du mich mit selbstloser Liebe? Ja, Herr, ich liebe dich so, wie ich einen Freund liebe. Und dann passiert etwas ganz, ganz Wichtiges. Bibelleser wissen, Petrus wird traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragt. Aber mit einem kleinen oder vielleicht doch enorm großen Unterschied. Jesus fragt nun nicht mehr, liebst du mich mit selbstloser, mit göttlicher Liebe, sondern philaisme, hast du mich mit freundschaftlicher Liebe lieb? Und hier ist es ganz wichtig, wenn wir den griechischen Begriff für die Seele, die Psyche oder das, was wir heute auch in Deutschland, in der Deutschschweiz, überall wo Deutsch gesprochen wird, mit Seele verstehen, unser Fühlen, unser Denken, unsere Motivation irgendwie zu handeln, das wird bei Petrus erschüttert. Er wird emotional in seiner Seele bewegt und Petrus antwortet hier, Philo se, ich habe dich lieb wie einen Freund. Was wir hier sehen ist, Jesus stellt Petrus nie eine falsche Frage. Man sagt ja, man kann falsch fragen und das ist schon so. Bloß, Jesus hat nie falsch gefragt. Aber um die Seele, um die verwundete Seele von Petrus hier zu heilen, kommt er ihm schlussendlich entgegen. Liebst du mich mit freundschaftlicher Liebe? Ja, ich habe dich lieb wie einen Freund. Und weshalb hat Petrus hier Heilung gebraucht? Petrus war schon einmal zutiefst erschüttert, als morgen früh nach dreimaligem Verrat von ihm der Hahn krähte: Oh nein, ich habe Jesus verraten, ich habe ihn dreimal verraten. Und in meiner Bibelübersetzung, in der Luther 1984, steht: Und Petrus weinte bitterlich. Und das erleben wir hier auch wieder. Und das, was bei Petrus aufgrund von seinem Verhalten zerbrochen war, sagen wir mal, wie so bei einer Fensterscheibe, wo ein Teil dann rausfällt, was nach unten gefallen ist, sage ich mal, hat Jesus hier genommen und wieder eingesetzt. Er hat ihn geheilt. Nun möchte ich euch ein zweites, in der Psychologie nennt man das ein Fallbeispiel, vorlesen. Aus dem Johannesevangelium im 4. Kapitel. Und hier geht es eigentlich so gut wie um das gesamte 4. Kapitel. Und ihr dürft gerne, wenn ihr mögt, eure Augen schließen und mir zuhören. Oder dieses, wie ich finde, wunderschöne Bild währenddessen betrachten. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Die sechste Stunde, das ist eigentlich um die Mittagszeit. Damals wurde von 6 Uhr morgens weg ungefähr bei Sonnenaufgang gerechnet. Also um die Mittagshitze setzte er sich an diesem Brunnen nieder. Da kommt eine Frau aus Samarien, eine Fremde, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger, sie waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da sprach die samaritanische Frau zu ihm: Wie? Du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist, und ich bin eine samaritanische Frau. Denn die Juden hatten keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr und sprach: Wenn du erkennen könntest die Gabe Gottes und wer der ist, der hier zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann betest du ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht die Frau zu ihm: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen hier ist doch tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr wert als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken, und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm zu einer Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben hineinquillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht mehr dürstet und ich gar nicht mehr herkommen muss zu diesem Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin und rufe deinen Mann und komm wieder. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Spricht Jesus zu ihr: Du hast recht gesprochen, ich habe keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt, und mit dem du jetzt zusammen bist, das ist auch nicht deiner. So hast du das richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge hier angebetet und ihr gesagt, und ihr sagt, ihr Juden, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Da spricht Jesus zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias, der Erlöser, kommt, der in Griechisch Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Sagt Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand: Was fragst du oder was redest du überhaupt mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob er nicht der Erlöser, ob er nicht der Christus, ob er nicht der Maschiach sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Inzwischen mahnten ihn seine Jünger und sprachen: Rabbi, das heißt Lehrer, iss. Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger untereinander: Ha, war jemand hier und hat ihm zu essen gegeben? Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und sein Werk hier vollende. Sagt ihr nicht selbst: Es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch: Hebt eure Augen empor und seht auf die Felder, denn sie sind reif zur Ernte. Wer erntet, der empfängt schon seinen Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und euch ist ihre Arbeit zugute gekommen. Und dann kamen die Samariter aus Sichar, aus dieser Stadt. Und dann heißt es hier: Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um der Rede der Frau willen, die bezeugte: Er hat mir alles getan, alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb bei ihnen 2 Tage. Wow! Also einmal diese Samariter, das waren für die Juden sowas wie Ausgestoßene. Die Samariter, das waren Menschen, wenn wir im Alten Testament etwas zurückgehen, vom Nordreich Israel, das verschleppt wurde. Und gewisse konnten dann irgendwie im Land bleiben, wie auch immer. Manche kamen irgendwie auf irgendwelchen Wegen zurück, haben sich dann aber mit den Heiden, mit den Nichtjuden vermischt, geheiratet, Kinder bekommen. Und dann haben die Juden gesagt: Ihr habt keinen Anteil am Gott Israels, weil ihr das Gebot, man soll niemanden heiraten aus einem anderen, aus einem nichtjüdischen Stamm, ihr habt das gebrochen, also aus, Schluss und vorbei. Und Jesus als Rabbi, als Lehrer, hatte natürlich keine Gemeinschaft. Er war nur zu den Juden gesandt, mit den Samaritern. Aber hier haben wir eine Situation, wo einerseits im Großen und Ganzen Jesus so bewegt wurde, dass er zwei Tage, nicht keine einzige Sekunde, sogar zwei ganze Tage in dieser Stadt Sichar von den Samaritern blieb. Und dann noch etwas anderes, eigentlich diese Frau. Ich habe mich in der Vorbereitung in diese Frau hineinversetzt. Sehr wahrscheinlich habe ich mich doch nicht in die Frau hineinversetzt, sondern ich habe gedacht, ja, wenn Jesus sowas zu mir gesagt hätte, das hast du getan, den hast du gehabt oder die hast du gehabt, bei mir wäre es dann eher die gewesen, die und die und die und die und die du jetzt hast, das ist auch nicht korrekt, auch nicht richtig. Ich hätte das gemacht wie die Frau, ich wäre gegangen. Aber ich sage euch, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich wäre niemals zurückgekehrt. So eine Schande, so eine Scham hätte mich überkommen. Aber diese Frau hat das gebraucht. Die hat genau diese, nennen wir es mal, konfrontative Seelsorge, diese konfrontative Psychotherapie, das hat sie gebraucht, das hat sie geheilt. Und nicht nur das, sie und eine ganze Stadt haben die Erlösung, haben das Heil gefunden. Und eine dritte Geschichte noch möchte ich euch erzählen, wo es um den Psalm 107 geht. Oder der Psalm 107 ist so, könnte man sagen, so eine Art wie eine Überschrift. Der Psalm 107 beginnt mit: Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und dann schlussendlich: Die dann zum Herrn rufen in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren oder aus allen ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Er sandte sein Wort, okay, ist so gut, Gott soll sein Wort ruhig senden, dann habe ich kein Problem damit, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber durch sein Wort, durch Gottes Wort, jemanden gesund machen, vielleicht auf geistlicher, geistiger Ebene oder so. Nein, eigentlich heißt es hier, er machte sie gesund, er rettete sie, so dass sie nicht starben. Wenn, was hier der Psalm 107, dieser 20. Vers sagt, ist, wenn diese Leute oder diese Person Gottes Wort in diesem Moment nicht erlebt hätten, bekommen hätten, dann wären sie gestorben. Und die Geschichte, die ich euch hierzu sagen möchte oder erzählen möchte, ist, es geht um einen jungen Mann, es geht um einen Teenager. Und dieser Teenager, er hatte keine Ahnung, weshalb ihm das passierte, aber der Teenager ging Abend für Abend ins Bett und hatte immer wieder denselben Traum. Er ging ins Bett und irgendwann in der Nacht setzte es ein. Ich muss tot sein. Ich darf nicht mehr leben. Ich soll nicht mehr leben. Unser Teenager ist an einem Fluss aufgewachsen oder hat zumindest zu dieser Zeit dort gelebt. Und der Traum ging so. Er ging irgendwann in seinem Traum, ob es dann beim Träumen Tag oder Nacht war, das ist sehr wahrscheinlich nicht so relevant, ging er zu einem Wasserkraftwerk in der Nähe und fand dort auf der Brücke, wo das Wasser herunterstürzt, wenn es zu viel Wasser hat vor dem Stauwehr. Dort, wo das Wasser runterstürzt, hat er sich auf die Brüstung, auf das Geländer gestellt, fand dort einen Ort, wo er ein Seil anknoten konnte und eine Schlinge daraus machte, wo er seinen Kopf hineinhängte. Dann war plötzlich auch eine Schusswaffe da in seiner Hand und er schoss sich in seinen Kopf hinein. Aber, und scheinbar hatte das im Voraus wie gewusst, im Traum half das nicht. Es half nicht, er starb nicht. Er stürzte in die Schlinge, die sich um seine Kehle zog und die ihn eigentlich töten hätte müssen. Das half auch nicht. Das Seil riss und er stürzte in die Fluten, in die tosenden Fluten, die im Normalfall jeden Menschen töten würden, die im Sog den Menschen ganz tief nach unten ziehen. Aber er starb nicht. Es war ein Traum, er erwachte. Und das träumte er viele, viele Nächte hintereinander. Und er fragte, weshalb passiert mir das? Weshalb träume ich so etwas? Er war gläubig und hat gesagt, Herr Jesus, um was geht's? Was soll das? Ich will das nicht mehr. Und er weinte sich Abend für Abend, monatelang in seinen Schlaf. Und weil er gläubig war, stieß er irgendwann mal auf eine Bibelstelle, auf das Wort, das ihn schlussendlich dann gesund machte, im Psalm 6, wo es heißt, ich bin müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit Tränen mein Lager. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram und matt, weil meine Bedränger so viele sind. Die Bedränger in diesem Falle waren die Träume. Und unser junger Mann las das und ihm fuhr es durchs Herz und er sah, da ist kein Seelsorger, kein Pfarrer, kein Therapeut, der hier ist und mir irgendwie helfen kann. Da ist aber ein Mann, Psalm 6, der erste Bußpsalm, Bußgebet in Anfechtung, ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel auf 8 Saiten. Da war ein David in diesem Buch, in dieser Bibel, in diesem Wort Gottes. Und unser junger Mann fühlte sich verstanden. Hey, da gab's, und das war ihm in diesem Moment völlig egal, vor etwa 3000 Jahren einen Mann, der hat das genau selbe erlebt, was ich erlebt habe. Da steht nicht, welche Visionen oder Träume David hatte, sondern einfach, dass irgendetwas so schlimm war, dass er auch Nacht für Nacht sein Lager mit Tränen netzte. Und dieses Wort, ich gehe noch einmal kurz zurück, das war dieses Wort von Gott, das gesandt wurde und das ihn gesund machte. Weil irgendwann hörte das, kurz nachdem er das gelesen hatte, im Psalm 6 von David, hörte das auf. Und dieser junge Mann, dieser Teenager, das war ich. Ich habe das höchstpersönlich erlebt, dass das Wort Gottes, klar, man muss zur richtigen Zeit, am richtigen Ort in der Bibel auf die richtige Stelle treffen, aber das Wort Gottes, das kann uns gesund machen. Darf ich meine Helfer nach vorne bitten? ihr könnt noch kurz warten. Was wir brauchen, was wir gehört haben, ist eine Beziehung nach oben. Oder was wir brauchen können. Jetzt darfst du. Gott kann uns helfen. Und sei es nur von der Psychologie her betrachtet, ja, es ist eine mögliche Quelle, eine mögliche Ressource. Was wir brauchen, sind andere Menschen. Der rechts von mir, der links von mir. Vielleicht können die uns etwas geben. Es soll natürlich nicht meine Motivation sein, ach, der kann mir was geben. Dann gehe ich zu ihm, weil wenn wir alle bereit sind zu geben, nicht was wir nicht haben und was wir nicht können, sondern das, was wir sowieso mit dabei haben, dann können wir sowas erleben. Und wer das in seiner Person selbst gemacht hat, das seht ihr vielleicht, Jesus Christus. Vielen Dank euch. Weil Jesus, er wurde Mensch, er war Gott. Er hat schon im Voraus, aber vor allem auf Erden, auch zu Gott dem Vater gezeigt. Wenn ihr das wollt, wenn ihr das braucht. Vielleicht braucht ihr auch nur die Menschen. Die Person rechts oder links von dir. Aber wenn wir beides haben, haben wir viel mehr Quellen. Jesus sprach da auch vom Wasser, vom lebendigen Wasser. Also, zusammenfassend können wir sagen, jeder Mensch braucht die richtige Person, kann eben, wie gesagt, auch die Person Gottes sein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, um Heilung und Erlösung zu finden. Amen.